Über die enge Verwandtschaft zwischen Erzählen und Träumen. Wie ein Geschwisterpaar reichen Erzählung und Traumbild sich treu die Hände, vereinigen sich, wie zwei Flüsse es tun, rauschend verlangen, mit strömenden Worten hinstrebend und einend, still sich ergeben, sodann in uns endliche Meer. Nichts unterscheidet der Kinder recht schlichten Erzählung von erwachsener wohlfeiler Rede, noch von Goethes poetischer Gewalt. In der Abwandlung Vielfalt sind stets die gleichen Strukturen, stets ist derselbige Quell, dem der Wortfluss entströmt. Wie die Fantastik Erzählungen nährt, sich erbaut am Fiktiven, so erscheint alles im Traum wirklich und unecht zugleich. Vieles entzieht sich der zeitlichen Folge, der geordneten Folge wäre vielleicht besser. Also, vieles entzieht sich geordneter Folge, die Handlung ist allzu lose und dürftig verknüpft, Wirrspiel, es lastet allzeit. Stets regiert in der Kindererzählung und Traum die Bedrohung, größer jedoch ist der Wunsch, wie man Herr der Gefahr dennoch wird, wenn Gespenster und Hexen um Scharen sich nahen. Keine rettende Fee wendet das Unheil je ab. Nur im Enteilen, im Fluchtergreifen empfängt die geplagte kindliche Seele ihr Heil, nicht im heroischen Kampf. Reich sind die kindlichen Formen idyllisch gezeichneter Traumwelt, allerlei Schreckensgebild, als auch des Wunschdenkens viel. Leid erduldet die tragische Heldenfigur auf dem Traume, immer da während sind Krieg, Massenvernichtung und Tod, die den nächtlichen Traum thematisch bestimmen und bis zum 5. Lebensjahr noch feldregierend bestehen. Erst im 8. Jahre, mit wachsender Reife, erringt erstarkender Wille den Sieg, bietet die Stirn der Gefahr. Hier sei auf Grof erläuternd verwiesen, der engen Bezug zum Austreiben leiblicher Frucht bei der Geburt darin sieht. Er betont die symbiotische Einheit des Fötus zur Mutter, die in der Schwangerschaft stets durch den Nabel vereint. Dann, mit der Wehen mechanischer Krämpfe, verengt sich der Raum und jene Verengung beschwört existenzielle Gefahr. Letztlich bewirkt die allmähliche Austreibung oft dann nicht minder einen Sauerstoffmangel als auch massiv mechanischen Druck. Dieser traumatische Vorgang ist wohl der Grund für grausamen Kampf, dem der Held in dem Traume sich stellt. Weshalb erwacht nun das Kind aus verworrenem Traume, der Sinn zerfetzt, keine wahre Konfliktlösung, keinen Abschluss erfuhr? Sprachlich gefasst müssen Traumbilder werden, denn nur im Gespräch mit Menschen klärt sich Struktur, füget sich Bild nur an Bild. Darin erzeigt sich der Sinn des Erzählens, das des geträumten Drangsalventil dann erfährt, damit Befriedung erlangt, weil des Alltags Erfahrung im Traum als Bilderpartikel oft zersplittert sich stellt, aufsteigt aus Tiefen des Seins und durch ein ordnetes Muster geformt dann hervortritt als Ganzes. Jenes Muster als treibende Kraft offenbart sich nicht nur, wie schon erwähnt, in dem Traum, auch in des kindlichen Spiels greifbaren Ausdruck wirket es mächtiglich fort. Im Erzählen sucht es im Worte Gestalt, kündigt sich auch in Ideen, die in des Alltags bescheidenem Werke fromm uns begatten. So erkannte schon Freud, Vater der Traumdeutung, dass Träume verschlüsselte Botschaften sind, Hieroglyphen gekleidet in des Tagesgeschehen, Tagesreste genannt. Bild- und Handlungssequenzen verdichtet zu straffen Gefüge, weisen als Medium fungierend auf den seelischen Kern. Jung, ein Vertreter im gleichen Fache, vermutete, dass der Menschheitsgeschichte gesamt in der Seele Bezirk Niederschlag fand und als kollektiv Unbewusstes in Form von Archetypen, im Griechischen auch als Urbild benannt oder bekannt, je nachdem, sich der symbolischen Deutung bemächtigt, ein Gegenpol sprachlich-kognitiven Konzepts der Hypothese des Freud. Des Freud. Naja. Jung zudem sieht im Traum Parallelen zum klassischen Drama, wenn in der Exposition Themeneröffnung sich bahnt. So gestaltet das Unbewusste im Träumenden dies und wird durch Symbol dem Bewusstsein verständlich gemacht. Gleichfalls erfährt im klassischen Drama die Handlung einen Aufschwung, wie auch im Traum die Tendenz steigender Handlung besteht.